Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Tag heute und du siehst, von wo wir kommen. Vielleicht ein bisschen zeitlich knapp oder gemütlich oder sonst mit vielen Gedanken aus dem Alltag. Ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt einfach bei dir ablegen können. Dass du unser Herz ruhig machst, unseren Geist offen und mit deinem Geist zu unserem Retsch. Ich möchte dich bitten, tu alles weg, was stört, tu alles weg, was Menschen gemacht ist. Du sollst können reden zu deiner Ehre. Amen. Gut, wir sind, bin ich richtig, hier bleiben stehen, bei dieser Folie, der Ursprung vom Guten. Gott bringt das Gute für ihn. Bei Gott gibt es keine Dunkelheit, er ist Licht. Gottes Licht kann sich nie ändern. Er ist beständig. Gott ist vollkommen und darum, er kann uns nicht zum Bösen versuchen. Aber wir haben das letzte Mal gesehen, auch die Geschichte vom Hiob zeigt ja, dass Gott aber durchaus zulässt, dass Sachen an uns hergetragen werden. Leid, Sachen, die wir vielleicht nicht so ja, nicht gerade gewünscht hätten. Aber es ist nicht Gott, der zum Bösen versucht. Wir haben das letzte Mal noch angeschaut. Es ist unser Herz, unsere Begierde, die letztendlich uns auch immer wieder probiert zu verführen. Ich möchte zum Anfang, dass wir wieder so ein bisschen reinkommen, ab dem Vers 16 lesen vom Jakobus 1. Ich habe mal vorbereitet bis Jakobus 2, Vers 13. Eventuell kommen wir ja dort an. Heute der Zeit, würde sagen, Jonas, winkst einfach, gell, es genau, dort nachher ist. Gut. Ich lese vor, Jakobus 1, Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Mal bis daher. Ich fange beim Vers 18 an. Nach seinem Willen durch das Wort, damit Erstling seine Seiten. Der Jakobus Er beschreibt hier, dass sich Gläubige, wir alle hier, sich Gläubige im Zustand von einer neuen Geburt befinden. Also auch hier wieder, wenn wir in Anlehnung an die letzten Gedanken das da nochmal einblenden, auch hier wieder eine von diesen vollkommenen Gaben, die vom vollkommenen Gott kommt und den Menschen geschenkt wird. Hier sagt uns Gott, was ihn dazu veranlasst hat. Was ihn veranlasst hat, uns zu retten. Er ist dazu eigentlich nicht gezwungen gewesen. Es ist nicht unser Verdienst in dem Sinn, dass wir gerettet werden, sondern es ist Gottes Beschluss. Der Rettungsplan, schon vor am Beginn der Welt, ist eigentlich der Rettungsplan schon da gewesen bei Gott. Gott hat gewusst, wie er die Menschheit wird retten. Er hat uns gerettet nach seinem Willen. Wir haben seine Liebe weder verdient, noch erkauft, noch gesucht. Von seiner Seite aus ist die Rettung passiert, und zwar aus freien Stück, weil er souverän ist. Und das sollte uns eigentlich zur Anbetung führen. Ein so ein grosser Gott, der das Universum gemacht hat, der uns sein Wort offenbart hat, wo man auch, wenn man so ein bisschen Geschichte liebt und die Geschichte zurückschaut, schaut das Volk Israel. Es gibt kein anderes Volk auf dieser Welt, das so klein, sage ich jetzt mal, ist und so beständig bleibt. Und warum bleibt es beständig? Weil sie gute Innovationen entwickeln? Nein. Es bleibt beständig, weil Gott treu ist. Und unser Glaube in uns bleibt auch beständig, weil Gott treu ist. Also nicht aus uns, sondern durch ihn. Das sollte uns zur Anbetung führen. Es ist hier beschrieben, er hat uns gezeugt. Das bezieht sich auf die Wiedergeburt. Und durch die geistliche Geburt werden wir zu seinen Kindern. Und es ist eine Beziehung, ich glaube, sie ist unauflöslich, weil man eine Geburt eigentlich auch nicht ungeschehen machen kann. Es sei denn, man stirbt. Man kann die Geburt nicht ungeschehen machen. Das Kind ist da. Das ist wiedergeboren. Und die Wiedergeburt, die kann man nicht ungeschehen machen. Die ist Punkt. Durch das Wort von Wahrheit, die Bibel, sein Wort ist das Mittel und durch sein Wort ist die Wiedergeburt eigentlich verursacht worden. In jedem Fall von einer echten Bekehrung, sage ich, ist die Schrift immer beteiligt. Ohne Wort Gottes gibt es keine Erkenntnis. Ohne Wort Gottes gibt es keine Sünderkenntnis. Ohne Wort Gottes gibt es keine Erkenntnis, dass ich auf ewig verloren bin, wenn ich nicht umkehre. Und darum braucht es das Wort Gottes, das ausgesprochen ist von Gott, aufgeschrieben. In der heutigen Zeit haben wir sechs Übersetzungen. Aber das Wort Gottes muss predigt werden, dass überhaupt der Mensch zur Erkenntnis kommen kann. Wie gesagt, in jedem Fall von echter Bekehrung muss das Wort Gottes dabei sein, beteiligt sein. Der Heilige Geist tut das Seine dazu. Eben, Wort Gottes ob in mündlicher oder schriftlicher Form. Ohne die Bibel aber würden wir den Heilsweg gar nicht erkennen können. Wir würden noch nicht mal wissen, dass es überhaupt Rettung gibt. Und wir würden auch nicht wissen, dass wir verloren sind. Wir könnten es vielleicht durch den Heiligen Geist. Es heisst ja im Johannesevangelium, es kommt niemand zu Jesus, es ziehe ihn der Vater. Und es ist ein Wunder, wie das passiert. Und es ist ein Wunder, wer gezogen wird und wer vielleicht nicht gezogen wird. Und wir können dort keine abschließende Antwort geben über einen souveränen Willen von Gott. Der Jakobus schreibt weiter, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Der Jakobus vergleicht jetzt seine Leser hier, wenn wir es jetzt im Kontext von dieser Zeit anschauen, mit der ersten Korngarbe, die geerntet wird in der Ernte von Christus. Wenn man von Erstlingen redet, kann man ja eigentlich davon ausgehen, es ist hier ein Hinweis, sagt auch der Fruchtenbaum, dass in Zukunft noch mehr werden dazukommen. Und wenn ich hier innen schaue, dann haben wir ein ganzes Kornfeld. Dann haben wir nicht eine Erstlingsgabe. Es ist weitergegangen durch die ganze Geschichte seit der Zeit, wo der Jakobusbrief entstanden ist. Also es ist ein riesen Ernt, wenn man all die Leute zusammenzählen würde, die zu Christus haben dürfen finden. Und auch nach uns, sagen wir jetzt mal noch hunderte Jahre nach uns, werden noch andere Leute zu Christus finden, es sei denn, der Heilsplan ist abgeschlossen, Christus kommt wieder, das tausendjährige Reich wird aufbauen auf dieser Erde, durch ihn notabene. Und jetzt kommt aus all dem raus ein ganz wichtiges Darum. Immer wenn es darum oder darum heisst in der Bibel, dann müssen wir im Kontext schauen, ja, was ist jetzt da vorne nachher geschrieben gewesen? Wir sind die Erstlingsfrucht oder eben Nachfolger von dieser Erstlingsfrucht. Und jetzt heisst es sie, weil wir von Gott die Gnade haben dürfen erfahren. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Kurz zum historischen Kontext. Im Gegensatz zur heutigen Zeit ist es in den Tagen vom Jakobus, der Gläubigen, unmöglich gewesen, irgendjemand in eine christliche Bücherstube zu laufen und eine Bibel zu holen. Also, sie waren wirklich darauf angewiesen gewesen, dass da jemand zu ihnen kommt und kommt erzählen, kommt predigen. Das Buch war ja noch nicht geschrieben gewesen, das Neue Testament. Man hat über die alten Schriften verfügt. Die mosaische Schrift und die Propheten. Und eben im Gegensatz zu denen haben wir heute das Privileg, die Schriften alle vor uns zu haben. Und die Schriften sind vor allem vorgelesen worden. Und das hat geheissen, wenn vorgelesen wird, dann sollte ich sofort hören, weil wenn ich es behalten will, muss ich es auch auswendig lernen. Früher, wir sagen dem, das sind narrative Kulturen gewesen, erzählende Kulturen, oder? Die haben einander Geschichten weiterverzählt. Wenn einer auf dem Dorfplatz etwas hat erzählen, mache jetzt das vielleicht ein bisschen lapidar, dann sind die Leute dazugekommen und haben zugelassen. Oder wenn einer irgendwie ein Schriftstück hatte, sind die anderen hinten dran gestanden und haben gesagt, lies vor, erzähl, oder? Und dann ist es darum gegangen, eigentlich die Informationen aufzunehmen und das auswendig zu lernen, dass man es hat können bewegen für sich selber. Darum ist es wichtig, dass immer dort, wo Wort Gottes ist vorgelesen worden, man sehr aufmerksam hat müssen zuhören. Langsam zum Reden. Gehen wir mal in die Synagoge. Der Fruchtenbaum hat da noch guten Gedanken, den er bringt. Er sagt, denn zumal hat Reden, also langsam zum Reden, eigentlich auch bedeutet, dass man nicht schnell auf das Gehörte reagiert. Vielmehr soll der Zuhörer erst, wenn er zum vollen Verständnis vom Inhalt ist gekommen, was er da hat gehört, erst dann soll er auf den Inhalt reagieren. Und im jüdischen Kontext von der Gemeinde hat man nach dem Fruchtenbaum den Hang dazu gehabt, sich bereits anfangen zu unterhalten, vielleicht in den hinteren Reihen vor Synagogen, vielleicht überall, bevor er geredet hat. Also, ist schon beurteilt worden, der Inhalt, was hat er jetzt da gesagt? Und wenn wir jetzt das mit den mosaischen Schriften, wo die viele Juden haben auswendig können und Propheten, oder eben, wie gesagt, weil man die Schriften nicht einfach daheim hatte, haben die dann darauf reagiert. Und wenn es heisst, langsam zum Zorn, das ist auch noch interessant. Zuhörer, die sollen sich zurückhalten, irgendwelchen Zorn zu haben oder zu hegen, gegenüber was hier gesagt ist worden oder vermittelt ist worden. Habt ihr es auch schon erlebt, dass ihr richtig innen seid gesessen, es ist Wort Gottes vorgelesen worden, es ist predigt worden und es ist nicht durchs Herz. Und das Herz, es geht ihm durchs Herz. Haben wir ja verschiedene Stellen auch im Neuen Testament, wo entweder können aus dem Herz oder gerade das Gegenteil. Es ging ihm durchs Herz und sie suchen ihn zu töten. Also sie haben versucht, wann können wir Jesus umbringen? Weil das, was er gesagt hat, das macht uns zornig. Also dort ist vor allem auf Seite der Pharisäer gesehen, von den Schriftgelehrten. Vielleicht ist es uns auch schon so gegangen, dass wir Sachen haben gehört und haben gesagt, nein, im Moment wollte ich das nicht. Es macht mich hässig. Weil ich bin jetzt gerade in dieser Situation, oder weiss ich was. Aber reagiert unser Herz so? Oder vielleicht hat er so gehabt, dass er eben nicht, dass er eben schnell zum Hören, langsam zum Reden gesehen und dann wirklich das beherzigt hat, was er hat gehört und umgesetzt hat in eurem Leben. Also das ist sehr interessante historischer Kontext, mit dem seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ich würde sagen, wir reden vor allem lasst erst mal zu und er überlegt und er redet und die schlechteste Reaktion, die du kannst machen, ist zornig werden über etwas, was du gehört hast. Das ist unreflektiert, sagt man vielleicht. Aber der historische Kontext scheint genau der zu sein. Was können wir für uns heute auslegen? Auch zum Hören sollte heute vor allem auch damit verbunden sein, dass es Hören auf das Wort Gottes mit offenem Herz, mit offenem Geist und mit grosser Bereitschaft passiert. Wer lässt sich von seinem Chef im Büro gerne belehren? Wer, welches Kind oder vielleicht auch welcher Ehepartner lässt sich daheim gerne vom anderen belehren? Also ich bin, glaube ich, der Erste, der da ein bisschen Mühe hat damit. Oder hat. Genau. Ja. Und wer lässt sich denn schon gerne vom Wort Gottes belehren? Sind wir immer bereit? Haben wir immer die Bereitwilligkeit, die Bereitschaft, das aufzunehmen, was wir hören? Und wenn die Bereitwilligkeit da ist, zu hören auf das Wort Gottes, es ist eigentlich der erste Schritt auf dem Weg, unterwegs mit Jesus. Unterwegs zu dem Punkt, wo wir ihm ähnlicher werden. Wenn wir nicht auf ihn hören und nicht die Bereitschaft haben, das auch umzusetzen in unserem Leben, dann wird es schwierig, mit dem Jesus ähnlich werden. Dann bleiben wir in unseren alten Strukturen, in unseren alten Verhaltensmuster. Unter anderem gibt der Psalm 119 Zeugnis von dem Stellenwert vom Wort Gottes. Ich habe es hier aufgeschrieben, der Vers 11 vom Psalm 119. Ich behalte dein Wort in meinem Herz, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Also die Bereitschaft, das Wort aufzunehmen, ist eigentlich der beste Schutz, die beste Prävention, zündigen. Oder eben nicht zündigen. Entschuldigung, nicht zündigen. Der Vers 104, dort steht, Psalm 119, 104, dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Wie geht's euch? Also, ich möchte gern für meine junge Familie da kluge Entscheidungen treffen. Es klingt vielleicht nicht immer. Aber eigentlich möchte ich es. Ja, was sagt mir jetzt sein Wort? Dein Wort macht mich klug. Wo überall? Funktioniert das auch in einer Kindererziehung? Ja, das ist so eine rhetorische Frage. Klar, im Umgang mit Geld. Im Umgang mit Leuten, wo wir Mühe machen. Im Umgang mit Zukunftsfragen. generell. Dein Wort macht mich klug. Und wenn wir ja das schon in 5-, 6-, 7-facher Ausführung daheim haben und auf dem Handy eine App, ja, gehen wir doch dort rein, tauchen wir dort rein, in das, was uns gescheit macht. In das, was uns eigentlich hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Im Psalm 119, Vers 130 steht, wenn dein Wort offenbar wird, so erfreut es und macht klug die Einfältigen. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, was die genau heisst. Ich bin sicher, manchmal schon einfältig. Aber eben, das heisst nicht einfältig im Sinn von dumm oder so, sondern eben unklug. Unklug. Also, kurz zusammengefasst, wer auf Gottes Wort lost, wer schnell ist zum Losen, wer gern lost, wer die Bereitwilligkeit hat, der wird klug, weise, weise Entscheidungen zu fällen. Wir können da noch x andere Bibelverse aufzählen. Ich möchte noch weder Ferienwoche oder nicht viel zu tun. Geht mal den Psalm 119 durch. Das ist so wertvoll. Der längste Psalm. Es ist einfach ein Lobpreis auf das Wort Gottes. Und das sind einfach nur so 3 Punkte. Und weil Gott zu seinem Wort steht, könnt ihr ihn bei seinem Wort nehmen und könnt sagen, du hast versprochen, dein Wort macht mich klug. Das sind kluge Entscheidungen fällen. Also, wer wird zu seinem Wort stehen? Gott ist der Einzige, der nicht lügt. Gott ist der Einzige, der nicht lügt. Seid langsam zum Reden. Nächste Folie hier. Obwohl wir das Wort Gottes kennen, uns gläubig kennen, haben wir doch viele Sachen, die wir auch schon im Wort Sünde machen. Wie schnell sie Wort gesagt, wir wollen es eigentlich gerne zurückholen, aber es gelingt nicht mehr. Und wie viel Geschirr wird bei Ziegen, Familie und eurer Gemeinde zerbrochen? Also ein bisschen nachher, was habt ihr erlebt? Wo habt ihr vielleicht selber mit Wortleid verursacht? Und es gibt ein ganz gutes Geschichtchen, wo man in den Sinn kommt in diesem Kontext. Eine Person hat in einem Dorf immer viele Sachen über andere Leute hinten durchgeredet. Und irgendwann hat die Person ganz schlimme Sachen hinten durchgeredet, ist dann zurechtgewiesen worden und ja, ist dann zu dem Pfarrer her und hat gesagt, du, es tut mir leid, was ich da habe Leid verursacht dir gegenüber und unserer Dorfgemeinschaft. Ich möchte mich entschuldigen. Der Pfarrer hat zu dieser Frau gesagt, bringt ein Körbchen mit schwarzen Federn. Sie hat das Körbchen gebracht mit schwarzen Federn. Du hast wieder so ein Hämpfchen von diesen Federn und du sagst, verteilen. Und ganz am Schluss, Turm rauf und schüttest dort den Rest aus. Hat sie gemacht. Sie ist wieder zurückgekommen zum Pfarrer. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe es gemacht, ist jetzt gut. Und dann hat er gesagt, nein, jetzt gehst du alle wieder einsammeln. Genau. Und das ist eigentlich die Geschichte. Worte, wenn wir sie nicht. Und darum hat er gehört, langsam zu reden. Gescheit noch einmal schlucken, noch einmal. Runde um Kapelle machen, bevor ihr da nach der Predigt beim Ausgang sagt, ja, was auch immer. Es ist spannend, über andere Leute zu reden. Wir wissen, dass wir sie irgendwo so angelegt, unser sündiges Herz. Aber schaut wirklich, dass ihr da nicht zu viele schwarze Federn, die ihr dann nicht mehr einsammeln könnt. Hier habe ich nur eine ganz kleine Auswahl an Versen aus den Sprüchen Prediger Epheser zusammengestellt, die im Kontext mit dem Losen auf das Wort Gottes berücksichtigt werden. Wir sind, wer schnell zum Losen ist, der wird sich in seinen Reden auch so verhalten, wie es hier dargestellt ist. Ich tue das kurz noch vorlesen. 10, 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, 15, 23. Es ist einem eine Freude, wenn er richtig antwortet und ein Wort zur rechten Zeit. Vielleicht seid ihr heute Abend noch, wenn ihr heimkommt, oder morgen im Büro, wo das gute Wort bringt. Vier. Eine Heilsfrage ist ein Lebens, aber eine Lüge bringt Herz allein. Prediger 10, 12. Aus dem Mund weisen im Gunst. Aber des Narrenlippen verschwingen ihn selbst. Also es fällt auf ihn zurück. Und Epheser 4, 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was gut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe, denen, die es hören. Und wenn ich das hier bringe, das vor allem und seid langsam zu Sorge. Habe ich auch durch vier Fälle mitgebracht. Unsere das Wort Gottes, das soll vor allem Kraft sein. Sprüche und Mütig ist immer Streit. Aber Weisheit ist denen, die sich raten lassen. Gott nach raten, wehtut. Probiert nicht das letzte Wort zu haben. 12, 16. Ein Wort zeigt sein. Aber wer Schmähung überhört, klug. Was hat die gemacht? Geht mal zu Neuen Testament. Oft, dass er geschmäht ist worden. Und am Schluss ausgespäut, auspeitscht, Dornenkrone. Er hat geschwiegen. Einen Schnipp gemacht. Und Zalb und Zalb hat sich zusammengebracht, sehr wahrscheinlich. Nein, er hat es nicht gemacht. Er ist demütig geblieben. 29, 11, ein Tor schüttet all seinen Unmut aus. Aber ein Weiser hält an sich. Da kommt einer in vollem Zorn noch etwas am Kopf oder über jemand anderes. Dann gibt es einen anderen, von dem gehört er nie etwas. Der handelt. Wer geht, der ist offenbar. Wir kommen zum Vers 21. Wieder. Darum. Weil wir sollen schnell zum Hosen, langsam zum Reden, langsam zum Zorn sein. Und weil der Zorn vom Mann nicht Gott vollbringt. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Sehr wahrscheinlich hat es auch noch in uns einen Rest von Bosheit. Darum redet ja das Wort so zu uns. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Also nochmal die Aufforderung. Nimm es auf mit Sanftmut, mit Bereitschaft, dass die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ihr mögt mich erinnern an die Skizze, die ich letztes Mal abgegeben habe, mit diesen Herz. Wir sollen, wie in dieser Skizze dargestellt, bemüht sein, dass wir eine Veränderung erleben. Aber die Veränderung, das haben wir das letzte Mal gesagt, die muss aktiv auch von uns her passieren. Wir müssen ganz klar Verhaltensmuster ablegen und Jesus-ähnliche Muster anziehen, anlegen. Eben, die Sprüche da. Also eben, ich schicke euch die Folie, könnt ihr das für euch nochmal so ein bisschen durchgehen. Aber die Sprüche sind eigentlich wie eine Anleitung. Wie kann ich jetzt, wenn der Zorn wieder unten raufkommt in mir, wie kann ich jetzt mal anders reagieren? Eben, einfach mal nichts sagen. Das nichts sagen soll aber der bitteren Wurzel nicht Nahrung geben. Versteht mich richtig? He? Nichts sagen, das heisst nicht einfach schmollen und grollen, sondern es wirklich vor sich schieben und sagen, danke Jesus, du hast zahlt für all meine Schuld, du hast zahlt für meine Sünde, du hast zahlt für meinen Zorn, ich will dir nachfolgen. Und aktiv den Kopf abwenden von Situationen, wo man auf das Negative schaut und sich füllen mit Positivem. Vielleicht einfach die Bibel vornehmen, aufschlagen, anfangen die Bibel lesen. Bis es umschaltet hier oben. Karl Bohr, leicht verzählt hier vorne, aber schwer umzuhören. Genau. Also, das Leidensgenosse. Also, gehen wir genau gleich. Und darum gehen wir hier zusammen auf dem Weg weiter durch den Jakobus. Und das Wort aufnehmen, das ist auch so etwas. Es ist nicht eine Empfehlung. Das ist ein Befehl. Gott will das von uns. Wenn wir ja sagen, wir lieben ihn so sehr, er will das von uns. Fordert. Wer fördert, der fordert. Gibt es so einen Spruch. Und in der Apostelgeschichte 17, 10 bis 12, das sollten eigentlich Charaktereigenschaften von uns sein. Ich tue euch das vorlesen. Apostelgeschichte 17, Vers 10 bis 12. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröe, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf. Das, was wir vorhin besprochen. Und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Prüfen alles und das Gute behaltet. He? Also nicht einfach so ein bisschen berisseln. Vor der Predigt sage ich jetzt mal. Hey, geh, nachforschen. Nochmal für sich durchgehen. Ob sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Also das Wort hat Frucht getragen. Auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Zu den angesehenen Frauen und Männern kommen wir heute noch. Begas, der längt es noch. Genau. Aber wir reden noch über das. Interessanten Aspekt, warum vor allem Reiche Mühe haben. Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Merkt euch das. Bereitschaft trägt Früchte. Und mit Sanftmut meint hier eben mit einem belehrbaren Geist. Das haben wir auch angeschaut. So, und alles, was so mit Belehren zu tun hat. Ich weiss, in unserer bauchnabelzentrierten Gesellschaft ist das relativ herausfordernd, so eine Aufforderung. In einer Gesellschaft, wo es eigentlich darum geht, die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse ins Zentrum zu rücken, ist das nicht sehr populär. Was? Ich soll mein Lebensstil ändern. Du willst mir etwas sagen. Also ich lebe jetzt auch schon 45 Jahre auf dieser Welt und habe keine Ahnung, wie es geht. Und jetzt willst du mir etwas sagen? Hallo? Oder was? Ich soll mich einem Ältesten unterordnen. Geht es denn noch? Unterordnen? Das ist irgendetwas Mittelalterliches. Du sagst ganz klar, die Gemeinde ist ein direkt demokratisches. Werden eingesetzt. die werden nach biblischem Prinzip, wenn wir neutestamentlich denken, die werden nicht irgendwie, oh, dein Gesicht würde mir jetzt noch passen. Ja, und der ist auch noch populär. Nehmen wir den auch. Ja. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Nein, das läuft anders. Was? Ich soll nicht mit jemandem zusammenleben, bevor ich geheiratet bin. Geht's noch? Ist heute gang und gäbe. Ha, meine Eltern, die müssen mir doch nicht mehr sagen. Eben, ich bin 45 und bin jetzt selber Vater. Und meine Eltern, geht's noch? Das erste Verheißung in der Bibel. Ehre Vater und Mutter. Lange lebt in dem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Es hat Konsequenzen, wenn wir unsere Eltern nicht ehren. Auch wenn die Eltern viel Unrecht machen, weil sie halt auch einfach Sünder sind, von Geburt an, aber begnadigt. Und ich selber auch. Der Katalog könnte man nicht verlängern. Und alles, was so mit Befehlen, mit Aufforderungen, wir sollen das Wort hören, wir sollen mit Bereitschaft aufnehmen, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass viele Gemeinden, freikirchliche Kreise, sich heutzutage mit dem Aufnehmen, mit der Bereitschaft vom Wort sehr schwer tun. Wir setzen lieber auf einen besucherorientierten Gottesdienst. Und ich weiss, ich schaffen wir mit dieser Aussage sicher auch Gegner. Besucherorientierter Gottesdienst, das ist ihn. Du musst ihn abholen. Du musst ihn abholen dort, wo er ist. Wie hat Jesus die Leute abgeholt? Er hat ihnen zugelassen. Und er, was hat er gesagt, unter anderem? Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und es war klar, was die Sünde ist. Es ist absolut angesprochen worden. Klartext. Haben wir heute noch den Mut, einem Zuhörer, den Zuhörer zu konfrontieren? Den Zuhörer zu konfrontieren mit der geistlichen Realität, wer er ist? Oder wenn wir populär sind, ja, eben schon gar nicht irgendwie so in die wertkonservative Ecke gestellt werden? Wir schweigen gescheiter. Oder lieber. Nicht gescheiter, lieber. Ich bin jetzt wieder eine Woche im Militär. Dann bin ich ein bisschen zu spät gekommen. Genau, es wird diskutiert beim Käfeln. Ja, hast du Bereitschaft? Predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit. Beziehe ich Position? Oder bin ich eher besucherorientiert eingestellt? Ja, noch nicht. Ist gut. Ja, ihr wisst etwa, wie ich meine. Okay, gehen wir wieder zurück zum Jakobusbrief. Wir sind beim Kern vom Jakobusbrief. Es geht um das Tun. Nicht um das Schönreden. Es geht um das Tun. Ich lese nochmal Vers 22 bis 25. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Es reicht also nicht, das Wort zum Pfad, jeden Sonntag zu hören, jeden Tag zu lesen. Wir müssen ihm auch folgen. Es gibt so No-Go-Zonen für Emanuel, unseren kleinen Bub. Und wenn es einfach nicht gehen will, dann gibt es einen Tätsch auf die Hand. Weil er weiss, was er nicht anfangen darf. Wenn er nicht folgt, hat es Konsequenzen. Wenn wir nicht folgen, hat es Konsequenzen. Wir dürfen nicht beim Losen bleiben stehen. Sonst ist es so, wie es uns oftmals vielleicht geht, und ich bin da auch wieder schuldig an diesem Punkt, super Gottesdienst gesehen vom Christopher. Im Eingangsbereich aussen redet man mit jemandem von der Gemeinde oder daheim und sagt, wow, die Predigt war so gut gewesen. So richtig tiefschürfend, so richtig überführend. Und das Gegenüber fragt dann, du, was ist denn eigentlich der Inhalt gewesen? Und ja, ich weiss nicht mehr genau, aber es hat mit Gott zu tun gehabt und mit der Welt. Seht ihr? Also, ja, wir sind sehr wahrscheinlich alle im gleichen Spital krank. He? Aber wir sollen es umsetzen. Wir sollen nicht nur, jetzt haben wir es wieder mal gezeigt im Gottesdienst. Haben schon viermal gefehlt, wegen Ferien und dann noch irgendwie Krankheit und so weiter. Hallo, es geht nicht um das. Es geht darum, zu hören, aufzunehmen, heimzugehen und wir müssen die Bibel in die Tat umsetzen. Das Wort muss in unserem Leben Hände und Füße bekommen. Es sollte nie einen Zeitpunkt geben, wo wir an die Bibel hergehen und nicht erlauben. Also quasi Gott sagen, ja, ich lese jetzt die Bibel, weil ich habe heute noch nicht, aber gell, einfach, ich suche einen guten Psalm. Machen wir alle auch, oder? Noch schnell einen Psalm lesen. Gibt kein Konfliktpotenzial. Ihr versteht, was ich meine. Ist es nicht schön, das Beispiel mit dem Spiegel? Ich habe einen mitgebracht. Hand aufs Herz, wer steht so vor einem Spiegel und läuft weg? Also selbst ich, oder? Irgendwie noch so. Voilà. Und dann gar nicht. Also wenn ich sehe, irgendetwas stimmt nicht ganz, muss noch zurückgerückt werden, dann nimmt man vielleicht noch ein Pinzette, da noch so ein bisschen über die Augenbrauen noch etwas zupfen. Und dann geht man. Und auch die, die pressiert sind unter uns, der Spiegel hängt ja meistens beim Ein-Ausgang, oder? Und dann geht man noch schnell, ja, genau, sitzt der Bus anzustellen oder in die Gemeinde. Ja, vielleicht Sonntagmorgen gibt es noch Konflikt im Badzimmer daheim, oder? Weil jeder noch schnell muss rasieren, also ein bisschen schminken und so weiter. Also, du musst das nicht weiter ausführen. Ihr kennt die Szene bei euch daheim, wie das aussieht. Aber wie gesagt, Hand aufs Herz. Ich glaube nicht, dass jemand von euch vor einem Spiegel steht, ohne dass er irgendetwas richtet. Ja? Mindestens Krawatte. Es ist noch herzuweisen drauf, da im Jakobus, Spiegel, Sättige, hat man dann zumal nicht gehabt. Also wenn der Jakobus hier von Spiegel redet, dann ist es höchstens ein gutes poliertes Stück Bronze gesehen oder ein bisschen Kupfer, oder man hat sich auf der Wasseroberfläche irgendwie in einem Schüssel hat man sich gespiegelt. Man hat nicht die Möglichkeiten gehabt, die man heute hat. Also so hochauflösend hat es das nicht gegeben. Und doch, wir können heute nachvollziehen, was es geheissen hat. Der Unterschied, ob wir hineinschauen und unsere Fehler erkennen und der Spiegel, dass wir jetzt wieder darauf zurückkommen, ist das Wort Gottes. Oder wenn wir einfach hergehen und, also unsere Fehler erkennen und davonlaufen oder eben hergehen, Strahl nehmen, Schminkzeug nehmen und aktiv werden. Auch im Griechischen haben die beiden Begriffe betrachten und hineinschauen eine entsprechend unterschiedliche Bedeutung. Also betrachten meint eben das und weitergehen und hineinschauen ist dann wirklich. Also der hineinschaut heisst im Griechischen, der sich bückt. Also du bückst dich zum Spiegel, eben zum Wassergefäß und du schaust wirklich. Du schaust in die Bibel, du forschst in die Bibel. Wie sehe ich aus? Wie hat mich Gott gemacht? Oder wie sollte ich sein zu seiner Verherrlichung? Das meint das Wort. He? Hineinschauen heisst sich reinbücken. Also auch wieder aktiv werden. Um die Sache besser zu sehen. Und einer, der sich eben ins Wort Gottes hineingibt, hineinbückt, mit dem Griechischen, der versucht eben alle Mängel zu beseitigen. Er legt eben den Spiegel auf den Tisch, das Wort auf den Tisch, fängt an, zuerst vielleicht mit der groben Sache, Frisur und so, aber dann geht es an die Härchen, an die feinen, kleinen Sachen, die eben auch stören. Und die ziehen wir dann aus, im übertragenen Sinn. Lassen wir uns ausziehen. Der Heilige Geist soll die Möglichkeit haben, uns zu überführen. Und der Jakobus redet vor der Bibel zwar von einem Gesetz, aber er redet vom vollkommenen Gesetz vor Freiheit, wie wir gelesen haben. Und das Gesetz vor Freiheit weist auf Johannes 8, 32 her. Dort möchte ich auch noch mit euch durch. Johannes 8, Vers 32. Und dort steht, ich nehme den 31er. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und darum nennt es hier der Jakobus auch und die Wahrheit wird frei machen und Gesetz der Freiheit. Das ist das Gesetz, das frei macht. Und im Griechischen ist der Satz zu einer möglichen Geistlichkeit. Geistlich gesehen kommen wir ja von Ägypten her. Also wir sind in Ägypten in Gefangenschaft und sind befreit, in Freiheit geführt worden. Und später noch, Jakobus 2, wird es mit dem Gesetz vor Liebe assoziiert. Und in diesem Verständnis sinne, dass eben vor Freiheit der, der Gottes Wort tut, das Wort als eine Sache, die ihn frei macht. Und nicht als eine Sache, die ihn belastet und abdrückt und ihn überfordert. Sondern das Wort kann Freiheit geben. Weiter steht hier, das haben wir gelesen, dass der Täter vom Wort glückselig wird sein. Der Segen besteht im Machen. Im Machen hier. Auf dieser Welt macht Gott im zukünftigen Leben auch gesegnet. Im zukünftigen Leben geht es dann einfach um Preisvergabe, sage ich jetzt mal. Da geht es dann um Schätze. Hier auf der Erde geht es auch um Schätze, aber die sind vergänglich und müssen dann vererbt werden. Und dann steht er oben mit nichts an. So. Himmlische Schätze. Ihr könnt es nicht mitnehmen. Genießt es. Aber ihr könnt es nicht mitnehmen. Das freiwillige Tun vom Willen Gottes, wie ein Gift uns offenbart, ist das Geheimnis von wahrem Glück. Wer will glücklich werden, der muss Freiheit im Wort Gottes suchen. Er wird sie finden und es wird ihn glücklich machen. Du bist nicht mehr Sklave. Du bist nicht mehr Sklave vom Vergleich. Ja, warum trägt jetzt der Hugo eine bessere Uhr als ich? Warum fährt Margrit ein besseres Auto als ich? Meine hat nur 1,4 Liter. Deine? Ah, oh, okay. Nehme ich zurück. Gut. Wenn ich meine Fehler korrigiere, um zurückzukommen, wenn ich meine Fehler korrigieren kann, dann gewinne ich an innerer Freude und an Christusähnlichkeit. Das ist der Schlüssel zum Glück. Wenn ich jemand fragt, bist du glücklich? Sagt ja. Vielleicht noch nicht so glücklich, wie ich sein könnte, aber ich weiss, was zu finden ist. Und nicht sagen, ja, aber mir fehlt darum noch. Eben 1,4 Liter. Mögt ihr noch? Gut. Vers 26 bis 27. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, das haben wir ja oftmals das Gefühl, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrübt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das Wort tun. Die letzten Verse, die beinhalten eine Anwendung von den beschriebenen Wahrheiten, die wir hier haben. Und voilà, das ist die richtige Folie. Und es geht hier um wahre oder falsche Religion oder Religiosität. Also Frömmigkeit kann auch mit Religiosität übersetzt werden. Das erste Beispiel, Beherrschen vor Zunge. Religiös im Griechischen meint wortwörtlich einer, der in Ehrfurcht der Götter steht. Einer, der in Ehrfurcht der Götter steht. Also es betont eigentlich Götter da oben und ich bin möglichst eifrig im Vollbringen von äusseren, zeremoniellen Sachen im Gottesdienst. Die Gläschen sind schön aufgefüllt beim Abendmahl, das Brot ist schön geschnitten, das Klavierspiel hat gepasst, die Lieder sind super rausgesucht. Mir ist so richtige Stimmung, dass man jetzt die Predigt wirken kann. Das wären jetzt so zeremonielle Aspekte von einem Gottesdienst. Und der Jakobus sagt, wenn jemand meint, er sei religiös, also er halte all die zeremoniellen Punkte ein und bete noch sehr salbungsvoll und schön, aber zügelt seine Zunge nicht, der betrügt sein eigenes Herz. Der Jakobus sagt, dass eine solche Religiosität nutzlos ist. Es ist Selbstbetrug. Mit dieser Frömmigkeit kannst du abfahren. Das ist Selbstbetrug. Und jetzt beschreibt der Vers 27 eine reine Religion und Frömmigkeit hier. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Also, wahre Religion, wahre Frömmigkeit stimmt immer mit dem göttlichen Maßstab überein. Das bringt uns hier zum Punkt 2. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis besuchen. Der Fruchtenbaum redet hier von biblischer Sozialethik. Das ist eine sättige Form von echter Religion. Witwen und Waisen zur damaligen Zeit, ohne soziale Leistungen durch den Staat und so weiter, als die bedürftigsten Menschen von dieser Zeit ganz oben auf der Liste gestanden eigentlich. Oder eben ganz am Rand der Gesellschaft. Ganz oben auf der Liste von Christen, die eben ihre Frömmigkeit durch Tat haben beweisen können, aber für die Gesellschaft ganz am Rand. Eine Frau früher ohne Mann, kaum ein Überleben in Freuden oder ein Leben, wenn sie überlebt hat. Es ist auch ganz konkret um Materielles gegangen, um das tägliche Brot auf dem Tisch etc. Und das Wort besuchen, das steht hier in einem Zusammenhang mit wirklich der Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse, also Grundbedürfnisse auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Also nicht in erster Linie, ich gehe mal wieder Käffeln, ein Teeli trinken, bringen noch ein bisschen Güezi mit. Das ist sicher auch schön und gut. Aber auf diesem Gebiet, das beschreibt auch der Fruchtenbaum sehr schön, dort haben die Pharisäer zu dieser Zeit einfach verdreht. Und darum hat Jesus die Scheinfrömmigkeit, die Scheinheiligkeit wirklich vorgehalten. Eben, in der Öffentlichkeit stehen, schön beten und so, aber nicht den Bedürftigsten der Gesellschaft, sie wie Aussätzige behandeln, sie als etwas Minderwertiges anzuschauen, das war ein No-Go bei Jesus. Und es ist heute ein No-Go. Und das Dritte hier, Tun versus Religiosität, sich unbefleckt halten von der Welt, das meint ganz konkret ein Zustand von persönlicher Reinheit. Es geht hier nicht um sexuelle Reinheit in erster Linie, sondern im Griechischen wird der Begriff als Kosmos verwendet. Und Kosmos bezieht sich auf das Weltsystem, wo wir drinnen leben. Heute leben wir in der Postmoderne. Anything goes, alles geht. Es gibt kein Halten mehr, keine Grenzen mehr und so weiter. Unser Kosmos, wo wir heute drinnen leben, das ist die Postmoderne. Und jetzt ist einfach die Frage, und die Postmoderne ist ganz klar, wenn ich das so formulieren darf, satanisch prägt. Es geht um mich. Du bist Gott. Such Gott in dir innen. Mein Mitarbeiter, wir können sehr gut miteinander. Er ist der Überzeugung, du bist ein göttliches Wesen, bist auf die Welt gekommen, sollst Erfahrungen machen und irgendwann gehst du wieder rauf. Du bist Gott. Es ist das Gegenkonzept zu Gottes Konzept. Wir sind nicht Gott. Wir sollen Christus ähnlicher werden. Wir sollen uns von der Welt unbefleckt halten. Ihr lebt in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben einfach einen anderen Masterplan. Und unser Masterplan ist hier. Schlachter, Luther, Zwingli, Menge, was auch immer. Das ist unser Masterplan, das Wort Gottes. Ich denke, wir schließen hier ab. Ich bin gleich nicht so weit gekommen, wie ich gedacht. Das nächste Mal. Jakobus 2, 1 bis 13. Ganz sicher, das schaffen wir durch. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für dein wertvolle, kostbare Wort. Danke, redest du durch dein Wort zu uns. Mach es schnell zum Losen, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Amen.